Euer aktuelles Schiff, die Sea-Watch 3, die lag fast 4 Monate in Malta an der Kette und durfte ja nicht auslaufen. Nun seid ihr wieder unterwegs. Wie kam es dazu?
Ja, tatsächlich kam es dazu genauso willkürlich wie zu der Festsetzung. Es gab ja die ganzen 3,5 Monate der Festsetzung keine rechtliche Begründung dafür, warum wir dort festgehalten werden. Unser Schiff ist ordentlich im holländischen Schiffsregister registriert. Diese ganzen Vorwürfe, die es gab, wir wären da nicht ordentlich registriert, waren falsch. Und dann war es so, dass wir eben einen Antrag gestellt haben, zu einem Werftaufenthalt auslaufen zu dürfen. Der wurde uns dann genehmigt, dass das zu dem Zeitpunkt funktioniert hat. War genauso willkürlich, wie dass unsere Anträge davor auszulaufen nicht genehmigt wurden. Ich glaube allerdings schon, dass das mit dem massiven öffentlichen Druck zu tun hat, den es da eben auch gegeben hat in Richtung Malta. Es gab ja die Seebrücke-Bewegung in Deutschland, wo eben viele 10.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass diese europaweite Bewegung letztendlich dann auch mitgeholfen hat, dass wir da wieder auslaufen konnten.
Werfen wir mal einen Blick auf die Situation für Flüchtende, die versuchen, Europa über das Mittelmeer zu erreichen. Die Todesrate ist ja massiv nach oben geschnellt. Wie sieht es im Augenblick aus?
Es ist im Augenblick so, dass man sehr schwer sagen kann, was eigentlich genau auf dem Mittelmeer passiert. Erst gestern wieder gab es eine Meldung bei Reuters, dass 15 Menschen gestorben sind beim Versuch, eben von Libyen aus Europa zu erreichen. Das Problem ist ja, dass nicht nur die zivilen Rettungsschiffe fehlen, sondern auch Handelsschiffe mittlerweile in großen Bogen um das Gebiet dort machen, weil sie eben Angst haben müssen, dass sie dann in eine Situation kommen, wo sie Menschen an Bord haben und die nicht mehr loswerden, was für Handelsschiffe eben massive wirtschaftliche Probleme mit sich bringt, weswegen die diese Routen umfahren. Und die Militärs, die in diesem Gebiet tätig sind, die geben die Informationen nicht unbedingt weiter. Deswegen ist das Mittelmeer tatsächlich zu so einer Art Blackbox geworden, wo man neben den offiziellen Zahlen, die es gibt, nicht so genau weiß, wie viele mehr dort eigentlich verloren gehen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir dort mit einem Aufklärungsflugzeug auch im Einsatz sind, das morgen wieder startet. Abgesehen davon ist es eben so, dass nach wie vor von den Menschen, die starten, es kommen ja sehr wenig an und die Todesrate, die eben dabei ums Leben kommen, ist extrem hoch. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich darüber liegen.
Ihr seid jetzt nicht nur mit dem Schiff Sea-Watch 3 unterwegs, sondern beteiligt euch auch an anderen Projekten. Weshalb das und welche sind das?
Wir sind im Moment in einer Allianz unterwegs mit unseren FreundInnen von Proactiva Open Arms aus Spanien und dem italienischen Projekt Mediterranea, die das Schiff Marionio betreiben. Denen haben wir auch am Anfang so ein bisschen geholfen, das Projekt zu starten. Also wir haben die mit Ausrüstung unterstützt und mit Personal und eben natürlich unserem Know-how. Das war ein italienisches Projekt, die eben gesagt haben, es heißt ja immer irgendwie in Italien, die ausländischen NGOs würden da irgendwie die Migranten bringen. Das stimmt so nicht. Und die wollten halt zeigen, dass es auch eine italienische Zivilgesellschaft gibt, die eben sagt, Bewegungsfreiheit ist ein Grundrecht, das für alle gelten sollte. Und abgesehen davon ist es völlig inakzeptabel, wenn sozusagen an der europäischen, die ja auch die italienische Außengrenze ist, Menschen sterben. Und deswegen schicken wir eben ein Schiff dort los.
Diese Allianz, ist das die Allianz, die auch genannt wird, United for Med?
Genau, wir haben uns eben zusammengeschlossen als United for Med. Wir haben gesagt, es ist eben mittlerweile nicht mehr so, dass man sich darauf verlassen kann, dass staatliche Stellen die Rettung dort auf dem Mittelmeer organisieren, dass es eine Rettungsleitstelle gibt, auf die man sich verlassen kann. Es ist mittlerweile so, dass eigentlich immer an die sogenannte libysche Rettungsleitstelle verwiesen wird. Die funktioniert aber häufig nicht. Also wenn man da anruft, ist es häufig so, dass keiner rangeht und das kann natürlich nicht sein. Deswegen haben wir eben gesagt, dass sich die Zivilgesellschaft zusammenschließen muss und das eben selber organisieren muss. Und dazu gehört eben mittlerweile auch nicht nur die Rettung selber, sondern auch das Anlanden der Leute. Deswegen sind wir da eben in Kontakt auch mit der Bewegung in verschiedenen Ländern, also mit Städten, mit Kommunen, in Deutschland mit der Seebrücke-Bewegung, die eben versucht, da Druck aufzubauen, dass dann auch eben Möglichkeiten gefunden werden, um die Leute sicher an Land zu bringen.
Mit dieser Flotte wart ihr bis vor kurzem ja auch unterwegs, und zwar bei einem spanischen Fischerboot, der Nuestra Madre Loretta, das nämlich 12 Schiffbrüchige an Bord hatte. Wie war denn deren Situation?
Deren Situation war ganz ähnlich, wie wir es jetzt bei vorangegangenen Rettungen teilweise auch hatten und was wirklich unvertretbar ist. Es gab eine Rettung, die ist erstmal so abgelaufen, dass 12 Menschen eben dann sicher an Bord der spanischen Fischer waren. So, das wäre eine Situation gewesen, die man da sehr gut hätte handeln können. Das war eine Situation, wo das Wetter noch gut war. Das war allerdings so, dass zu dem Zeitpunkt ein Sturm auch schon am Aufziehen war. Hätte man in dem Moment die Entscheidung getroffen, denen einen sicheren Hafen zuzuweisen, der nächste wäre da Malta gewesen, dann hätten die einfach Donnerstag vor anderthalb Wochen schon, fast 2 Wochen sind es jetzt schon, hätten die eben einen sicheren Hafen in Malta ansteuern können und es hätte wahrscheinlich überhaupt keine Probleme dabei gegeben. So. Allerdings war es da dann so, dass sie eben diesen Hafen verweigert bekommen haben, sich niemand so richtig zuständig gefühlt hat. Es dann hieß, naja, die Libyer sind zuständig. Es ist aber allerdings auch völlig klar, dass ein spanisches Schiff nicht Menschen nach Libyen zurückbringen kann. Es wäre ein Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und kam somit überhaupt nicht in Frage. Das ist auch völlig klar. In Libyen droht den Leuten unrechtmäßige Haft, Folter und Schlimmeres. Also es ist klar, dass man Leute dort nicht hin zurückbringen kann. Gleichzeitig hat kein Staat Verantwortung übernommen, wodurch das dann so war, dass die spanischen Fischer mit diesen 12 geretteten Menschen eben in diesen Sturm geraten sind. Und da ist die Situation dann kritisch geworden. Da war es dann so, dass sehr viele von den Geretteten eben seekrank waren. Das ist dann so, wenn man sich übergeben muss, dann dehydriert so ein Körper auch relativ schnell. Das hat dann dazu geführt, dass eben eine Person in einen kritischen Zustand gefallen ist. Die Person ist bewusstlos geworden. Daraufhin sind wir dann eben mit 2 von unseren Schiffen ausgerückt, um dort hinzufahren und die mutigen spanischen Fischer eben dabei zu unterstützen, weil die sind standhaft geblieben. Die haben gesagt, ein libyscher Hafen kommt für uns nicht in Frage. Was dann passiert ist, ist, dass eben diese eine bewusstlose Person, deren Zustand wurde dann immer kritischer. Es war dann so, dass die schließlich mit einem Hubschrauber nach Malta ausgeflogen werden musste. So ein Hubschrauber, der kostet mehrere 10.000 Euro in der Stunde. Das sind dann Kosten, die der Steuerzahler tragen muss, nur weil sich eben die Staaten vorher nicht einigen konnten. Am Ende war es dann so, dass ein Deal gefunden wurde, dass eben die Menschen nach Malta an Land gebracht worden sind und von dort nach Spanien weiterreisen werden, weil Spanien quasi dann der Aufnahme zugestimmt hat. Das ist im Prinzip auch der richtige Weg. Es ist klar, dass Malta nicht alle Menschen aufnehmen kann, die dort gerettet werden. Malta ist eine sehr kleine Insel tatsächlich. Also wenn irgendein Land da zu Recht sagt, sie sind überfordert, Malta ist das Land, das insgesamt auch in Europa pro Kopf die meisten Flüchtenden tatsächlich aufgenommen hat. Das ist klar, dass die nicht alle irgendwie dort behalten können auf der Insel. Aber man müsste halt schneller zu diesen Lösungen kommen, dass die Leute erstmal dort, weil es halt der nächste Hafen ist, an Land gebracht werden und dass man dann halt danach schaut, wohin die Reise geht und wo die dann hinverteilt werden. Im Moment ist es halt jedes Mal so, dass es irgendwie tagelang dauert, dass Schiffe irgendwie tagelang mit Menschen an Bord eben ausharren müssen und versucht wird, die Verantwortung da von sich zu weisen von Seiten der europäischen Staaten. Und das sorgt dann eben wirklich ganz direkt dafür, dass die Todesrate eben so ansteigt, wie sie jetzt angestiegen ist.
Was konntet ihr von der Sea-Watch 3 dann überhaupt konkret tun und wie war der Zustand der Menschen? Also die waren vermutlich nicht nur in Anführungszeichen seekrank, sondern die hatten vorher auch schon einiges erlebt.
Die Sea-Watch 3 war tatsächlich bei diesem Einsatz gar nicht vor Ort. Das war die Open Arms und die Marionio. Es wird ja jetzt nicht Sinn machen, dass man dort mit 3 Schiffen hinfährt. Deswegen waren das eben die anderen beiden Schiffe mit den Kollegen. Einer von unseren Crewmitgliedern war aber zum Beispiel auch an Bord der Marionio. Was man da dann machen kann, ist zunächst eine medizinische Versorgung sicherzustellen. Das ist eben super wichtig. Diese Medivac, diese Medical Evacuation von dieser einen bewusstlosen Person war in der Form auch nur möglich, weil da halt oder nur ohne Komplikationen möglich, weil das medizinische Team von unserer Allianz dort eben vor Ort war. Es war da auch so, dass die Person möglicherweise gestorben wäre, wenn man nicht eben entsprechend schon mal versorgt hätte, bis diese Hubschrauber-Evakuierung dann möglich war. Abgesehen davon ist es eben so, dass die Schiffe Material dabei haben, die Möglichkeit gehabt hätten, auch die Leute an Bord zu nehmen und in irgendeinen Hafen zu bringen. Das wurde allerdings von den zuständigen Rettungsleitstellen nicht autorisiert. Der Zustand der Menschen Es war natürlich so, dass die da einen Sturm auf See hinter sich hatten. Es ist so, dass die meisten Menschen schon sehr geschwächt aus den libyschen Lagern kommen. Einige von den Leuten da hatten auch tatsächlich Folterspuren. Die Geschichten, die man immer wieder zu hören bekommt, sind wirklich grausam aus diesen libyschen Lagern. Also Folter ist da wirklich an der Tagesordnung. Fast alle haben damit Erfahrungen gemacht. Bei denen war es jetzt so, dass es teilweise wirklich auch körperliche Spuren hinterlassen hat. Ist es mittlerweile so, dass es sehr häufig auch der Fall ist, dass die Menschen unterernährt sind. Dann kam eben bei den Leuten jetzt speziell noch hinzu, dass sie eben durch diesen Sturm fahren mussten, der teilweise bis zu 6 Meter Wellen hat und das dann auf so einem kleinen Fischerboot, wenn man das nicht gewohnt ist, dann wird man eben sehr stark seekrank und das zehrt halt massiv an den Kräften. Das heißt, die waren sehr ausgelaugt in dem Moment, als sie dann auf unsere Leute getroffen sind.
Jetzt wollte dieses spanische Fischerboot auch die Menschen nicht zurück nach Libyen bringen. Das eine sind die Lager in Libyen, das andere ist aber auch das Verhalten der libyschen Küstenwache, das häufig kritisiert wird. Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Naja, es ist eben so, dass die Libyer von Seiten der Europäischen Union den klaren Auftrag haben, Menschen zurückzubringen. Es ist so, dass die auch das um jeden Preis machen. Es ist nicht so, dass eine sichere Rettung dort im Vordergrund steht, sondern bei denen ist die Priorität, dass möglichst viele Leute zurück nach Libyen geschafft werden. Da haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dabei Menschen ums Leben gekommen sind. Man muss sagen, dass sich das, die sind da ein bisschen vorsichtiger geworden, nachdem sie festgestellt haben, dass wir Kameras an Bord haben. Also wenn wir irgendwo einen Einsatz mit denen haben, sind sie mittlerweile nicht immer, aber immer häufiger ein Ticken vorsichtiger. Allerdings ist es eben so, dass nach wie vor die Priorität ist, die Menschen nach Libyen zurückzubringen und da gehen die halt häufiger auch extrem rücksichtslos vor, vor allem dann, wenn keiner guckt. Es gab einen Fall, bei dem auch unsere Freunde von Proactiva eine Überlebende angetroffen haben auf einem gesunkenen Schlauchboot, die später erzählt hat, dass sozusagen dieses Schlauchboot eigentlich noch intakt gewesen ist, als es von der libyschen Küstenwache aufgegriffen wurde. Nachdem sie sich geweigert hat, mit zurück nach Libyen zu gehen, wurde dieses Schlauchboot allerdings von der libyschen Küstenwache zerstört und sie dort zurückgelassen. Also das ist dann wirklich, das grenzt an Mord, beziehungsweise das ist versuchter Mord in dem Fall aus unserer Sicht. Und da ist es eben so, dass wir dadurch, dass nur noch so wenig Schiffe dort vor Ort sind, man halt nicht weiß, was da sonst noch alles passiert und ob solche Fälle nicht noch deutlich häufiger auftreten, als wir es hier überhaupt mitbekommen. Wir hören immer wieder von Suiziden, also dass Menschen, die uns auch schon vor Jahren gesagt haben, dass sie lieber sterben auf See, als dass sie zurück nach Libyen gehen, das insofern wahr machen, als dass sie dann wieder runterspringen von den Booten der libyschen Küstenwache. Das sind allerdings Dinge, die wir nur eben aus Erzählungen von Überlebenden wissen und die wir selber nicht nachprüfen können.
Euer Schiff wurde ja einige Monate festgesetzt. Vor wenigen Monaten hat auch die italienische Staatsanwaltschaft offiziell Ermittlungen gegen zivile Seenotretter eingeleitet. Rechnet ihr nicht damit, wenn ihr jetzt wieder unterwegs seid, dass euer Boot wieder festgesetzt wird?
Das ist natürlich eine Gefahr, die besteht. Allerdings ist es eben kein Grund zum Aufgeben. Da draußen sterben nach wie vor jeden Tag Menschen und wir werden so lange weitermachen, wie wir die Möglichkeiten dazu haben. Und wenn sie uns ein Schiff wegnehmen, dann müssen wir halt ein neues wieder losschicken.
Welche Forderungen erhebt ihr an die Europäische Union?
Die Europäische Union muss endlich wieder die Wahrung der Menschenwürde und die Wahrung ihrer eigenen Grundrechtscharta zur Priorität machen. Im Moment ist es eben so, dass Migrationsverhinderung über die Wahrung der Menschenrechte gestellt wird und das gefährdet unsere Demokratie, das gefährdet auch unsere Demokratie hier, weil wenn man da sozusagen erstmal den Schritt gegangen ist, dass man quasi sagt, das Leben eines Menschen mit europäischem Pass ist mehr wert als das von einem ohne und das ist effektiv das, was dahinter steckt, wenn man sich die Politik anguckt, die da gerade auf dem Mittelmeer gefahren wird und das kann es eben nicht sein. Also was wir brauchen ist eine Priorisierung der Einhaltung der Menschenwürde und der Menschenrechte mit allen Konsequenzen. Und das bedeutet in letzter Konsequenz eben, dass man sichere und legale Wege schafft, damit diese Menschen eben nach Europa kommen, hier Asyl beantragen können, ohne dass sie vorher ihr Leben riskieren müssen.